Da kommen ja immer die Tränen gleich hoch, weil ganz viele Freunde gestorben sind. Ich habe leider Gottes auch viele Trauerreden halten dürfen. Und das war sehr, sehr bitter, was dort ausgelöst wurde. Und wie viele wunderbare Freundschaften ja durch AIDS beendet wurden.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. In dieser Folge blicken wir auf die Lebensrealitäten schwuler Männer in Ost- und Westdeutschland, die stark von den unterschiedlichen politischen Systemen geprägt waren. Westdeutschland erlebte ab den 1970er Jahren eine wachsende Schwulenbewegung, die sich für Sichtbarkeit und Rechte einsetzte, auch im Schatten von Gesetzen wie dem Paragraph 175, der Homosexualität kriminalisierte, erst 1974 vollständig abgeschafft wurde. Im Osten entstand unter staatlicher Überwachung und gesellschaftlicher Unsichtbarkeit eine eigene queere Szene, die von ersten Organisationen unter dem Schutz der Kirche geprägt wurden. Trotz der früheren Entkriminalisierung in der DDR erschwerten Stasi und soziale Stigmatisierung ein freies Leben. Dafür sprechen wir heute mit zwei tollen Gästen. Dr. Rainer Herrn, Medizinhistoriker an der Charité und Experte für die Geschichte sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Deutschland. Und Detlef Mücke, einem der Pioniere der Schwulenbewegung, Lehrer und seit den 1970er Jahren engagierter Aktivist für die Rechte queerer Menschen. Hallo, ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Abend.
Schön, dass ihr da seid. Dann starten wir über konstruktiv in unserem Podcast, weil wir nicht immer nur negative Nachrichten hören wollen. Was war denn euer Top dieser Woche?
Mein Top war, wenn ich das Neudeutsch verstehe, was Top heißt. Zippels. Eine Statistik gab über die CSD in diesem Jahr. So viel CSD gab es weder in Ost und West in den letzten 50 Jahren. Allerdings muss das Top ein bisschen eingehegt werden. Leider sind die Gegendemonstrationen, insbesondere im Osten vom West, von den Neonazis behindert worden. Auch das ist leider eine bedauerliche Tatsache festzustellen.
Mir geht's ganz ähnlich wie Detlef. Ich bin von Berlin nach Brandenburg gezogen und Brandenburg ist eigentlich die schwule Diaspora. Aber seit wenigen Jahren gibt es auch CSDs in Brandenburg und zwar in einzelnen kleinen Städten. Und am vergangenen Wochenende war einer in Cottbus. Und Cottbus, dort gab es im letzten Jahr ziemlich massive Antiproteste von der rechten Szene. Und die sind dieses Jahr weitgehend, sagen unterrepräsentiert oder fast ausgefallen. Und das freut mich natürlich sehr. Und gleichwohl ist der Cottbuser CSD der größte gewesen, den Cottbus bisher überhaupt erlebt hat. Also Brandenburg ist sozusagen nicht mehr Diaspora. Brandenburg ist auch ein Ort schwulen und lesbischen Lebens.
Das ist doch wunderbar. Das freut mich als in Brandenburg Geborener noch viel, viel mehr. Ich habe auch noch einen Top, der vielleicht da auch noch ganz gut dazu passen kann. Nämlich, es gibt eine neue Plattform innerhalb der CDU, die heißt Kompass Mitte. Und ich finde es gut, dass es Konservative gibt, die sagen, nee, wir machen diesen Rechtsruck hier nicht mit. Wir wollen eigentlich in der Mitte verankert bleiben. Und dieser ganze soziale Flügel, dem ja auch Merkel angehört hat, die ein bisschen liberaler und weltoffener sind, dass es da aktiv jetzt in den Konservativen eine Gegenbewegung gibt, das finde ich gut, dass sich das gebildet hat, weil wir brauchen die Konservativen gegen ja das Erstarken des Rechtsextremismus. Und das hat mich heute doch schon auch sehr gefreut. Werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen da eine Folge zu machen. Sehr cool. Und die CSDs dieses Jahr waren für mich auch wieder was Positives. Ich habe da auch einen Text geschrieben in der Taz und ich fand es toll, dass sie wieder politischer waren, dass es wieder mehr um Gleichstellung geht, dass dieser Party-Aspekt so ein bisschen ja nebensächlicher war. Das fand ich auch ganz toll. Dann, ihr beiden, starten wir in unsere zweite Kategorie. Und das ist nämlich das Mauergeflüster, wo wir uns mit euren Perspektiven auseinandersetzen. Fangen wir an mit Detlef. Wie war dein Aufwachsen in Westdeutschland als queerer Mann?
Ja, ich bin in Berlin gezeugt worden, geboren in Riesengebirge und in dann war der Krieg zu Ende. Ich bin im Dezember 1944 geboren und bin dann in Hannover groß geworden. Mein Coming-out hatte ich sehr, sehr spät, erst mitten in meinem Staatsexamen, was ich in Göttingen absolviert habe, mit 25 Jahren. Während meiner Schulzeit war Homosexualität quasi ein Tabu. Man sprach darüber nicht. Aber ich merkte im Nachhinein, dass mich Männer stärker interessierten als Frauen. Als Jugendlicher im Westen hatte man ja immer die Bravo gelesen. Und wenn ich Rock Hudson, die Bilder, oder Montgomery Clift oder Peter von Eyck gesehen habe, ja, da schlugen die Herzen ein bisschen höher. Natürlich ging ich auch zur Tanzschule, was damals üblich war. Aber wenn ich mit Frauen Kontakt hatte, dann waren es nicht die Rubensfrauen, die üppigen, sondern mehr androgyne Typen. Aber das habe ich erst im Nachhinein festgestellt, dass das Zeichen waren, dass ich eher auf Männer stehe als auf Frauen. Ich treffe mich immer noch mit meinen Mitschülern. Wir hatten jetzt wieder ein Klassentreffen. Wir haben vor 61 Jahren Abitur gemacht. Aber meine Mitschüler erzählt, also die männlichen Mitschüler hatten natürlich alle ihre Freundinnen, aber sie erzählten auch, vorehelichen Geschlechtsverkehr gab es nicht. Das war Tabu. Die Mädchen hatten auch Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft und von daher war diese körperliche Nähe, sexuelle Nähe, war in den 50er, 60er Jahren eigentlich in der Schulzeit kein Thema und von daher hatte ich immer noch meine Vorstellung, irgendwann heirate ich, kriege 3 Kinder, habe ein Haus als Lehrer. Und das ist dann allerdings ziemlich schnell, als ich mein Coming-out hatte, hat sich's gewandelt. Soweit zu meiner Schulzeit und Studienzeit.
Danke dir, Detlef. Ich glaube, das ist auch eine, was ich jetzt so recherchiert hatte, auch so Teil einer üblichen Geschichte sozusagen. Bei euch war das ja auch noch stärker in der Vergangenheit, dass man noch diese Doppelleben sozusagen geführt hatte, auch eine Weile oder ne, manche auch das ganze Leben lang. Und wie war das bei dir, Rainer? Wie hast du das im Osten wahrgenommen?
Ich bin in den späten 50ern geboren, südöstlich von Leipzig, bin also Sachse. Und bin dort aufgewachsen und auch zum Militär gekommen und hatte meinen Coming-out Anfang meiner 20er Jahre. Ich war also während des Studiums, zu Beginn des Studiums sogar. Und das ging eigentlich einher, mein persönliches Coming-out, mit dem Coming-out der kleinen schwul-lesbischen Szene in Leipzig. Also da sind wir, sagen, mit einer Form von Gruppengründung, aber nochmal zurück zu meinem privaten Coming-out. Das hatte ich also im zweiten Studienjahr etwa. Und das war insofern eigentlich relativ unproblematisch. Das mag überraschen. Leipzig ist ja nun partiell auch eine nicht ganz, keine Kleinstadt, sondern eine weltoffene Stadt. Und es war eigentlich kein maßgebliches Problem. Ende der 70er Jahre war das, 78 mit dem Studium begonnen. 1980 war das. Und ich hatte sogar meinen damaligen Lebensgefährten mit in die Vorlesungen gebracht und auch meinen Kommilitonen vorgestellt. Das war also gar nicht so klemmig, wie man sich das in der DDR vorstellte. Und dieses so eher private Coming-out war dann, dass ich mich auch als politischer Mensch verstanden habe und dass wir so einen Bekanntenkreis von ausschließlich schwulen Männern waren das damals. Wir waren ungefähr 8, 9 Leute. Und in der DDR war ja die schwule Literatur nicht nur die aus dem Westen Bückware. Also man hat versucht, sich sozusagen irgendwie Literatur zu beschaffen. Und wir hatten uns ein Buch beschafft und das hieß Coming Out von Martin Siems. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit genau zum ersten Mal erschienen. Und dieses Buch zirkulierte. Und das ist sozusagen der Coming Out, ist der Titel nochmal, also ganz symbolisch auch. Und dieses Buch ließen wir zirkulieren in unserem kleinen Freundeskreis. Christian Puls gehörte dazu, Matthias Kittlitz gehörte dazu, Eduard Stapel, eben mein Lebensgefährte, Ingolf Arndt und noch drei weitere Personen, von denen ich nicht weiß, ob deren Namensnennung hier von Ihnen erwünscht wäre. Und dieses Lesen des Buches hat uns dann sozusagen ein Gruppengefühl gegeben. Und wir hatten dann gedacht, eigentlich wäre es doch richtig toll, wenn wir das, was dieses Buch mit uns gemacht hat, also ein Stück an Selbstverständnis zu entwickeln, wenn wir das versuchen könnten, sagen, auf breitere Füße zu stellen. Und das mündete dann schließlich in die Initiative der Gründung einer Gruppe innerhalb der evangelischen Studentengemeinde in Leipzig, denn wir suchten einen Raum.
Nein, da kommen wir später nochmal zu eurem Aktivismus. So, jetzt ging es ja erstmal darum zu verstehen, wo kommt der her, wie war so das Aufwachsen. Und was ich gerade schon feststellen konnte, so ein bisschen auch als Unterschied, in der DDR schien das mit dem Outing, ne, wahrscheinlich gibt's da wie heute auch ein Stadt-Land-Gefälle, war das bei dir aber erstmal entspannter als bei Detlef. Detlef, hättest du dir denn damals vorstellen können, einen Freund mit in eine Vorlesung zu nehmen und das so öffentlich zu machen?
Nein. Also erstens hatte ich keinen Freund und zweitens war ich mitten im Staatsexamen, als ich mein Coming-out hatte. Und von daher erübrigt sich diese Frage, weil ich dann keine Beziehung hatte, sondern als ich dann fertig war, musste ich ja ins Referendariat gehen. Und mir war klar, dass ich dieses Referendariat nicht in Niedersachsen machen wollte, denn wenn du ein Single bist, dann wärst du entweder in die Lüneburger Heide oder hinterm Deich in Aurich gewesen. Und ich bin ein Stadtmensch und von daher war für mich klar, dass wenn das Studium in Göttingen beendet ist, dass ich das Referendariat in Berlin mache. Dort ist mir egal, wohin sie mich versetzen. Ich bin immer ein Großstadtmensch gewesen, wo Hannover nun keine Weltstadt ist, aber eine Stadt. Ich bin immerhin Stadtmensch gewesen und ein Leben auf dem Lande wäre für mich und dann als Schwuler sowieso nicht möglich gewesen. Von daher stand die Entscheidung fest, nach Berlin zu ziehen.
Ja, vielleicht noch dazu, um das nicht zu idealisieren, dass es in der DDR alles so easy gewesen ist. Das ging mir natürlich ganz ähnlich wie Detlef. Auf dem Lande, also in dem Heimatort, wo ich groß geworden bin, habe ich mich nicht geoutet. Meine Eltern sind da auch also relativ konservativ gewesen, meine Mutter zumal. Und das Coming-out hatte ich in Leipzig, also sagen innerhalb meiner kleinen Gruppe schwuler Freunde und innerhalb sagen meiner Studienkollegen, meiner Kommilitonen. Aber auf dem Lande bin ich natürlich nicht out gewesen. Da war ich sozusagen closet, wie man so schön sagt.
Es gab da aber trotzdem ja auch so gewisse rechtliche Unterschiede zwischen der DDR und der BRD. Also der Paragraph 175 Strafgesetzbuch, der sexuelle Handlungen zwischen Männern kriminalisierte, führte zu Verhaftungen, führte zur Verfolgung. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ne? Weil in der DDR wurde der ja schon in den 1968 entkriminalisiert, in der BRD erst 1994. Wie hat sich diese Kriminalisierung auf dein Leben, auf dein alltägliches Leben ausgewirkt, Detlef?
Ich wusste es ja nicht. Ich hatte 69, 70 mein Coming Out und da gab es den Paragraphen nicht. Also ich habe mein Schwulsein nicht zu Zeiten des Paragraphen 975 erlebt, wie ich es aus dem Bekanntenkreis kenne, also von René Koch zum Beispiel, der Star-Visagistier, der erzählt, dass er ins Razzien gab und mit der grünen Männer ins Polizeipräsidium gefahren wurde, obwohl er als Drag Queen, den Begriff gab es damals noch nicht, aber als Fummeltrine in einer Bar gearbeitet hatte, um zu jobben. Und er erzählte, dass er dann gesagt hat, ja, wie soll ich denn jetzt hier als Drag Queen nach Hause kommen? Sie müssen mich nach Hause fahren, nach der Razzia. Also so etwas gab es in Berlin, aber ich habe so etwas nicht erlebt.
Ich müsste vielleicht noch mal ganz kurz was Kleines richtigstellen. In der Bundesrepublik ist nach 1945 der in der NS verschärfte Paragraph 1935 weiterhin in Kraft geblieben. In der DDR wurde der Paragraph aus der Weimarer Zeit sozusagen wieder in Kraft gesetzt. Aber sagen die Entkriminalisierung erfolgte dann 68 in der DDR und 69 in der Bundesrepublik. Mit dem großen Unterschied, dass im Unterschied zum heterosexuellen Kontakt ein anderes sogenanntes Schutzalter galt. Nämlich das Schutzalter in dem Lebensalter von 16 Jahren und nicht von 18 Jahren. Das heißt, es gab sozusagen in beiden getrennten Gesetzbüchern immer noch diese Ungleichbehandlung zwischen Homo- und Heterosexuellen. Und dieser Restparagraph ist dann erst in der DDR 1989 abgeschafft worden. Und jetzt kommt das Verrückte: mit der Wende, also mit sozusagen der Angleichung, auch der Rechtsangleichung, wurde dieser Paragraph, dieser Restparagraph der Ungleichbehandlung wieder eingeführt in der DDR. Und 94 erfolgte dann erst die endgültige Streichung aus dem deutschen Strafgesetzbuch. Um das nur noch mal kurz zu ziehen, wie die juristische Entwicklung letztlich gewesen ist.
Ja, super, danke. Danach hätte ich nämlich gerade auch noch mal gefragt, weil ich habe hier auch noch mal so einen Ausschnitt aus dem ursprünglichen Gesetz, das von 1871 bis 1935 galt. Und ich finde das schon abstrus, was für eine Weltvorstellung dahinter steht. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen, auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Und das ist schon verrückt, also ne, weil später ging es dann ja ganz viel, wenn man da nochmal anguckt, um den Schutz von, um den angeblichen Schutz von Minderjährigen. Aber man hat queeren Menschen schon immer irgendwie entweder Sex mit Tieren oder mit Minderjährigen vorgeworfen. Und diese Denkweise, auch wenn die Gesetze Schritt für Schritt entkriminalisiert wurden, diese waren ja trotzdem noch da. Deswegen waren ja auch die Stigmata da, ne?
Ich glaube, wir sollten, da kann man nachlesen, wie die Geschichte unterschiedliche Geschichte war. Gibt da ein Gutachten vom Münchner Professor Bovis, heißt der, glaube ich, der geschrieben hat, als jetzt hier zur Beseitigung des, oder Abschaffung 1994, das Gesetz, das Paragraph 175 gab, hat er die unterschiedlichsten Schritte in beiden deutschen Staaten gemacht. Das heißt, in der DDR wurden ja nach 1949, also Gründung der DDR, relativ wenig Fälle vor Gericht verhandelt, während in der Bundesrepublik West immerhin noch 50.000 Verfahren gewesen sind nach 175 in der verschärften Form der Nazis. Die 35 waren ein Satz, also das war vor 35 war es ja, musste ja nur quasi beischlafähnliche Handlungen, sprich Analverkehr wurde bestraft, alles andere nicht, während die Verschärfung der Nazis ja darum bestand, schon dass ein intensiver Blick in die Augen dazu führen konnte, dass man wegen 175 belangt werden konnte.
Genau, und dann würde mich nämlich interessieren, also wenn ich heute daten will, dann gehe ich zu einer Party, dann mache ich eine Dating-App auf, so dieser Kontakt zu anderen queeren Menschen zu finden, der ist für mich ja relativ einfach. Das war ja früher nicht so. Und gerade wegen der Stigmatisierung und der Repression, die man auch durch die Gewalt erfahren kann. Also du hast ja gerade erzählt, dass es Razzien in Bars gab, dass es, ne, dass Leute dort mitgenommen wurden. Das ist aber, haben sich dann so Cruising-Orte entwickelt. Also Cruising-Orte für die Leute, die es nicht wissen, das sind zum Beispiel Klappen oder das sind Parks, wo man sich dann getroffen hat und dann Männer kennengelernt hat und dann sexuellen Verkehr hatte zum Beispiel oder sich überhaupt kennengelernt hat. Wie habt ihr damals eigentlich so Leute kennengelernt? Weil so einfach war das ja für euch nicht. Es gab ja damals auch so Hanky-Codes und sowas. Das hat mir mal ein älterer Herr erzählt. Wie war das damals?
In der DDR zumindest war das also äußerst begrenzt. Es gab sogenannte gemischte Kneipen, sehr, sehr wenig davon. Also in Leipzig, die konntest du an einer Hand abzählen. Auerbachs Keller beispielsweise war eine sehr bekannte, ein sehr bekanntes Restaurant, wo es eine schwule Ecke gab, einen schwulen Tisch gab. Und so gab es einige kleine Gaststätten, auch in Berlin natürlich, wo sich schwule Männer und lesbische Frauen getroffen haben, die aber nicht ausschließlich schwul gewesen sind. Also da war nicht nur die Stasi, da waren sozusagen der Sicherheitsapparat immer darauf ausgerichtet, also wenn sich solche Kneipen etablierten, sie wieder zu schließen, dann ist sozusagen die Community umgezogen in die nächste Kneipe. Das war sozusagen so ein kleines Versteckspiel, wenn man das so möchte. Also kommerzielle Subkultur gab es auf keinen Fall in gleicher Weise wie in der Bundesrepublik. Was es genauso gegeben hat, da sind natürlich Treffpunkte wie sogenannte Klappen oder Parks oder schwule Strände. Da war man in der DDR, also da war ja die FKK-Kultur ganz anders entwickelt als in der Bundesrepublik. Da gab es also Möglichkeiten, Männer kennenzulernen, und in Großstädten sind meist Bahnhofstoiletten gewesen oder es sind Stadtparks gewesen, in denen es dunkle Ecken gegeben hat oder Gebüsche gegeben hat, wo sich Männer getroffen haben, wo sie auch Sex miteinander hatten. Also da hat sich, glaube ich, die bundesrepublikanische von der DDR-Szene sehr stark unterschieden im Hinblick auf die kommerziellen Angebote.
Ja, aber es gab auch sogenannte Agents Provocateurs. Das heißt, ein Freund von mir, der später auch Lehrer wurde, hatte enorme Angst. Es war vor 69, ist auf der Klappe gewesen. Daneben ihm stand auch ein gut aussehender Mann. Ja, und da stellte sich dann heraus, dass er Polizist war. Und dann wurde er auch in die Gothaer Straße, da war das Polizeipräsidium, eingeladen oder vorgeführt. Und er hatte natürlich Angst, dass er als Lehrer jetzt nicht mehr Lehrer werden konnte, dass das weitergeleitet wurde. Das wurde Gott sei Dank nicht. Es gab kein Strafverfahren, sondern der hat eine mündliche Verwarnung bekommen. Aber das war auch schon 68, also wo die Liberalisierung des Paragraphen schon politisch diskutiert wurde. Aber diese Angst, die war da. Und ich weiß auch von einem Fall, eines Freundes von mir, der in Ost-Berlin auf der Klappe von Polizei, bei einer Polizeirazzia erwischt worden ist, der Polizist werden wollte. Ja, den Beruf musste er aufgeben, konnte er nicht werden, sondern wurde umgeschult und hat einen anderen Beruf gewählt. Also diese Aufnahmen der Polizei, dass die Schule Orte suchten, um als Agent Provocateur jemanden zu überführen, das hatte Tradition. In welchem Ausmaße, das kann ich jetzt, da sollte man Jens Nobler, wird auf ihn sehen, er ist leider gestorben, aber der hat darüber Statistik geführt und geforscht, welche Aufgabe Polizeibeamte in der Tradition, also in den letzten 100 Jahren bis heute hatte.
Also das gab es vergleichbar in der DDR nicht, sagen im Gegenteil. Da ging es, glaube ich, eher darum, die Homosexuellen in dieser Unsichtbarkeit auch zu belassen. Homosexualität galt ja sozusagen als Relikt der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft, die es zu überwinden gelte. Und aufgrund dieser systematischen Ausblendung und in gewisser Weise auch, kann man schon von Repression sprechen, das ist ja sozusagen das Verwehren des Zugangs zu jeglichen Medien, gibt es eine andere Entwicklung, die, glaube ich, in der DDR vielleicht etwas stärker, sagen, private Netzwerke hat entstehen lassen, die auch Möglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens gewesen sind. So habe ich ja so auch diese erste Schulengruppe in Leipzig damals sozusagen mitbegründet. Das ging ja eher sozusagen aus Privatinitiative, aus Netzwerken, aus Freundeskreisen ging das hervor. Und dort hat man natürlich auch Sexualpartner und potenzielle Liebhaber kennengelernt oder eben auch Longtime Companions, also Personen, die mit denen man das Leben verbringen wollte. Also der private Raum war, glaube ich, in der DDR weitaus bedeutender für das schwule Leben, als das in der Bundesrepublik der Fall gewesen ist, wo kommerzielle Möglichkeiten viel entwickelter waren.
Aber Rainer, ich denke, soweit meine Kenntnis ist, der DDR muss man auf sehen, eine Zeitleiste nehmen. Ich denke, ab Beginn der 80er Jahre begann eine Liberalisierung, das Schulleben eher möglich war. Also in Berlin gab es ja die vielen Kneipen hier, den Burgfrieden, Berliner Bierstuben und. Da gab es schon eine Szene. Und ich glaube, auch die Sachen, dass man Anzeigen in Zeitungen, in der Fürbicht, diese Frauenzeitung machen konnte, das war Beginn der 80er Jahre bis 89. Da begann eine Liberalisierung aufgrund der Initiativen der Kirchenkreise oder der Schulenkreise, die sich unter dem Dach der evangelischen Kirche mit Frauengruppen, mit Umweltgruppen getroffen hatten. Das war quasi die letzten Jahre der DDR bis 89, bis zur Wende.
Bevor wir jetzt zum Aktivismus kommen, da würde ich gerne nochmal zurückgehen, weil es gab ja zum Beispiel auch die Spiegel-Affäre in Hamburg 1962, wo eine Gruppe von aktivistischen schwulen Männern, oder ich weiß gar nicht, ob es nur Männer waren, die auf jeden Fall in Klappen, in öffentlichen Toiletten Spiegel eingeschlagen haben, weil die Polizei dort tatsächlich hinter den Spiegeln kleine Räume eingerichtet haben, wo sie dann die Leute beobachtet haben und dann rausgezogen haben. Und das ist so eine Form von Repression, die kann ich mir heute ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Also das letzte Mal sowas Ähnliches gespürt habe ich tatsächlich diesen Sommer, als ich in Litauen war und gemerkt habe, ich kann nicht mal über die Apps mich in Ruhe mit Leuten treffen oder so, weil die befürchten müssen, dass sie in ihren WGs von ihren Mitbewohnern verprügelt werden, beleidigt werden, ausgegrenzt werden. Wir hatten aber auch irgendwie keine Orte in Parks oder so zu finden, weil da überall Kameras waren. Also es war schon sehr schwierig. Und ich habe so gemerkt, ey, hier wird mir gerade bewusst, dass ich so ein Stück Freiheit, wie ich sie in Deutschland habe, hier gerade nicht leben kann, weil das System sozusagen anders funktioniert. Wie hat sich das denn aber, also dieser Mangel an Freiheit damals, wie hat sich das in eurem privaten Leben ausgewirkt? Weil ich glaube, ich habe das bei euch jetzt nicht so mitbekommen, aber in anderen Biografien, die ich so gelesen hatte, habe ich auch gelesen, dass dieser Druck und diese gesellschaftliche Ausgrenzung dazu geführt hat, dass man ja auch teilweise so Kohäsionstherapien machen musste, ne? Also dass man versucht hat, diese Doppelleben zu führen, dass man dann geheiratet hat, eine Frau, und dachte, es geht schon wieder weg. Und dann erst später so diese Outings kamen oder dieses Wahrnehmen von, ich bin eigentlich ein schwuler Mann. Habt ihr das so damals auch gespürt oder dadurch, dass ihr schon im studentischen Alter relativ, ja, aktivistisch dann auch unterwegs wart, dass ihr dann gesagt habt, okay, aber ich nehme mir meinen eigenen Lebensweg. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt, Rainer?
Ich denke schon, dass die Zeit, über die ich berichtet habe, eigentlich die 80er Jahre sind. Es ist ja schwer, sagen, über die 50er, 60er und 70er Jahre, besonders Anfang der 70er Jahre, ist vielleicht Anfang der 70er Jahre, ist, glaube ich, so ein Wendepunkt, insbesondere die Weltfestspiele der Jugend, die in Berlin stattfanden. Dort hat sich Anfang der 70er, 73, um genau zu sein, eine erste Gruppe gebildet, der Sonntagsclub um Charlotte von Malsdorf, die versucht haben, sozusagen innerhalb bestehender staatlicher Strukturen etwas zu verändern. Und sie haben an Zeitschriften geschrieben, an eben Wochenzeitschriften, an die Neue Berliner Illustrierte, NBI, oder an die Für dich geschrieben, eben um auch, sagen, ihre Stimme Gehör zu verschaffen. Und das ist eine sehr mühsames Unterfangen gewesen und ist auch größtenteils abgewehrt worden. Da gibt es ganz kuriose Briefwechsel, wenn wir die heute verfolgen. Das heißt, es gab schon ein, wie kann man das sagen, eine etwas verdruckste Atmosphäre in den 50er, 60er Jahren gleich mal. Und in den 80er Jahren hat sich das dann tatsächlich auch durch die Beginn der Schwulenbewegung, 82 ging das ganz konkret los, hat sich das dann ganz sukzessive geändert. Ich glaube, wir können uns heute schwer vorstellen, wie das Leben als schwuler Mann auf dem Lande gewesen ist. Der Band von Jürgen Lehmke, ganz normal anders, der gibt da, glaube ich, ganz gut Auskunft darüber. Der ist Ende der 80er Jahre erschienen, der sozusagen Einzelbiografien von schwulen Männern vorstellt, die genau das Leben sagen beschreiben, was wir gerade hier diskutieren, wie man sich arrangiert hat mit der Gesellschaft, wie man gehadert hat mit seinem lesbisch oder schwul sein. Das ist, glaube ich, ein tolles Zeitdokument, was hier nochmal Auskunft darüber gibt.
Ich kann jetzt nur von West-Berlin erzählen, dass als ich nach dem Studium meine Stelle als Lehrer antrat hier 1971, ich mitgekriegt habe, dass die HAW gegründet wurde, Rosa von Pornheims Film, und dass wir hier jetzt auf die Straße gehen müssten, um einfach unser Schwulsein öffentlich zu machen. Es gab dort Gruppen, Matschwiff, mach dein Schwulsein öffentlich. Wir wollten uns zeigen und auch provozieren. Und das war eine in der Hinsicht tolle Zeit. Es gab allerdings auch Versuche von Berufsverboten. Es gab einen schwulen Lehrer, Baby Jane, Hauptschullehrer in Berlin-Wilmersdorf. Der sollte entlassen werden, weil er grüne Fingernägel hatte. Und als die Schüler ihn fragten, ob er schwul sei, mit Ja beantwortet hatte. Und dann hieß es, das sei ein schlechtes Vorbild für Jugendliche und so ein Lehrer dürfe nicht Lehrer werden. Und da habe ich mit Gruppen aus der HAW ein Berufsverbotekomitee gegründet. Wir hatten eine große Veranstaltung in der Technischen Universität mit über 1000 Leute, Schülerinnen und Schüler. Und die Elternvertreter sind auf die Straße gegangen und wir haben erreicht, dass dieser Lehrer wieder eingestellt wurde. Diese Angst hatten wir, aber wir hatten auch jetzt, wir wussten, dass sie das, was vor 69 möglich war, nämlich einen beamteten Lehrer, der mit Paragraf 175 in Berührung kam, entlassen wurde, dass diese Zeit vorbei war. Und das hat uns ermuntert, auch provokativ in die Öffentlichkeit zu gehen, um zu sagen, wir sind schwul und ruft mir das ins Gesicht und so weiter. Wir waren nicht eingeschüchtert, sondern hatten Lust an der Provokation.
Also, und wo habt ihr damals so gewisse Freiheiten erlebt und wo habt ihr ja Ängste erlebt, so in eurem alltäglichen Leben?
Also ich selbst wusste, mir können sie als Lehrer nichts tun, rechtlich gesehen. Also mit Schülern hatte ich es nicht. Es war von daher, das war für mich sowieso tabu, Stichwort Pädosexualität. Also wir als schwule Lehrer auch, ich habe ja später auch in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Arbeitsgemeinschaft Schwule Lehrer gegründet. Also für uns war ganz klar, Schüler sind zu unterrichten und sind jetzt nicht Objekt der Begierde, weil wir immer mit dem Vorurteil lebten, dass Schwule Knabenschänder sind. Und gegen dieses Vorurteil wollten wir angehen. Dieses Vorurteil fand sich wieder in den Sexualkunde-Richtlinien. Da hieß es dann besondere Form der Sexualität, Klammer auf, und dann Homosexualität, Pädosexualität, sexuelle Gewalt, Sodomie und. Das, was du vorhin gesagt hast, das ist mit Tieren, das war alles in einer Klammer drin. Und das haben wir dann versucht, oder erfolgreich auch mit Bezug auf den Stand der Sexualwissenschaften erreicht, dass diese Rahmenrichtlinien für Sexualerziehung geändert wurden und den einen Film, den es auch gab, Christian und sein Briefmarkenfreund, in der auch als Lernziel war, Schülerinnen und Schüler sind vor Homosexuellen zu warnen, weil sie Triebverbrecher sind. Und diesen Film haben wir auch aus dem Verleih der Landesbildstellen herausbekommen.
Also Angst zum ersten Mal, vielleicht ist Angst zu starkes Wort, aber das war so ein diffuses Gefühl. Das begann eigentlich mit den Gruppengründungen, weil wir eigentlich von Beginn an wussten, dass wir, sagen, auch von der Stasi bespitzelt werden. Und das war eigentlich immer so diese nicht genau benennbare Gegenwart, wobei man nicht genau wusste, wer ist es denn nun eigentlich? Und das hat sich erst im Nachhinein nach der Wende offenbart. Aber es war uns klar, dass der Feind immer mithört. Und richtig massiv geworden ist es, erinnere ich mich ziemlich genau daran, dass wir dann jedes Jahr einmal zum ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald gegangen sind und dort in dem sogenannten Glockenturm einen Kranz niedergelegt haben. Und ich erinnere mich daran, dass wir, als wir uns dann in Weimar getroffen haben und auf den Ettersberg gelaufen sind, dann eskortiert, richtig, also sichtbar eskortiert wurden von einer Reihe von Herren. Das ist mir dann schon sehr mulmig geworden. Das war mir klar. Sagen, jetzt sind wir sozusagen im Visier auch des, sagen, sichtbar des Sicherheitsapparates. Und das eskalierte dann darin, dass nachdem wir zurückgefahren sind, Seiten, die wir, sagen, die wir in das Gästebuch im Glockenturm eingetragen hatten, da gibt es ein Gedenkbuch, dann im Nachhinein herausgerissen wurden und die Schleifen von unseren Grenzen abgeschnitten wurden. Das war dann schon, sagen, ein so sicht- und spürbarer Übergriff, der hat schon Wirkung gezeigt. Das haben wir nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern das war so wie ein so weit und aber nicht weiter zu sagen. Also das war schon sehr nachhaltig.
Ich kann vielleicht ergänzen, dass wir auch vom Treffen Berliner Schulengruppen mit Ostberliner Freundinnen und Freunde auch eine Gedenkveranstaltung in Sachsenhausen, in dem KZ bei Oranienburg oder im ehemaligen KZ bei Oranienburg, waren die Führung und die Anmeldung des Besuches und des Niederlegens eines Blumenstraußes war alles offiziell genehmigt. Das lief offiziell. Man wusste auch, das Treffen Berliner Schulengruppen organisierte diese Fahrt Ich selbst habe zum Beispiel Dienstbefreiung gekriegt für diesen Tag. Ich konnte die Einladung bei meinem Dienstherrn als Beamter einreichen durch den Sonderurlaub für diesen Tag. Alles haben wir offiziell bestätigt bekommen von den Behörden. Aber eins wussten wir, dass nicht möglich ist, dass wir eine Gedenkschleife zu Gedenken der homosexuellen Opfer des Grundwalls in Ost-Berlin bestellen. Das habe ich bei meinem Blumenhändler in West-Berlin bestellt und in meiner Unterhose über Friedrichstraße rüber geschmuggelt. Und dann passierte genau das, was Rainer im Buchenwald passiert ist. Wir hatten dann das Gebinde dem Blumenstrauß hingelegt, die Schleife befestigt. Um 5 Minuten später kam die Stasi und hat es abgeschnitten. Das alles ist auch dokumentiert. Lothar Dönitz hat alles dokumentiert aufgenommen in seiner Website, wo man das alles nachlesen kann, was damals passiert ist. Und wir haben auch Aufnahmen noch mit der damaligen Mitarbeiterin, die halt das beobachtet hat, die Mitarbeiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen. Die hat das alles beobachtet und hat auch kann bestätigen, dass die Stasi diese Schleife auch abgeschnitten hat. Aber wo diese Schleife jetzt ist, das wissen wir immer noch nicht.
Vielleicht noch als Fußnote, wir sprechen ja vor allem von der Schwulenbewegung, aber lesbischen Frauen ging es, sagen, mindestens genauso. Ich weiß, dass die Lesben in der Kirche, die sich dann Ende der 80er Jahre gegründet haben und auch nach Ravensbrück gehen wollten und dort auch Grenze mit entsprechenden Schleifen niederlegen wollten, dass es ihnen sogar untersagt wurde. Also das, sagen, betrifft die Lesben und Schwulen gleichermaßen in dieser Zeit.
Das ist ein gutes Stichwort. Da würde ich jetzt nochmal reingehen, weil wir haben ja auch so immer noch so ein patriarchales Verhältnis im Aktivismus von queeren Gruppen, dass gerade in der Zeit damals Männer natürlich mehr Privilegien hatten. Die hatten ja mehr Geld, um Sachen aufzustellen. Die konnten ja oft sozusagen freier agieren in dieser Gesellschaft. Wie habt ihr das denn damals wahrgenommen? Wurde da mehr mit lesbischen Frauen zum Beispiel zusammengearbeitet, mit Transpersonen? Oder hat sich das erst entwickelt? Oder sind diese patriarchalen Strukturen und diese Misogynie, die ich ja auch teilweise immer noch spüre in queeren Gruppen oder in schwulen Gruppen vor allen Dingen, war das da damals schon so und hat man das überhaupt wahrgenommen oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren aufgekommen?
Ich glaube, wir waren genauso Machos. Also jetzt in der frühen Schwulenbewegung, die war schon sehr männerdominiert. Und es kamen erste Frauen dazu. Ich erinnere mich auch noch an die Person, an die Namen. Und die Frauen waren viel, viel weniger und waren auch marginalisiert in ihren Themenbestimmungen. Denn wir hatten, sagen, immer Themenabende und lesbische Frauen, sagen, haben da viel weniger, sind viel weniger zu Wort gekommen. Und erst allmählich sind die Frauen selbstbewusster geworden und haben sich es auch nicht mehr bieten lassen. Und das fand ich dann auch sehr wichtig und sehr gut und auch ganz selbstverständlich, dass sich die Frauen dann sozusagen auch abgespalten haben. Eine ganze Reihe von Lesben haben sich dann sozusagen zusammengefunden zu den Lesben in der Kirche. Und wir haben sie dann, oder besser gesagt, die schwulen Männer haben sie dann Terrorlesben genannt, frecherweise. Eben weil sie das sich haben nicht gefallen lassen. Sie wollten sich sozusagen nicht unterbuttern lassen von den Interessen schwuler Männer. Und erst mit dieser Abspaltung sozusagen sind sie auch mehr geachtet worden. Denn dieses System, sagen, der Schulengruppen in der evangelischen Kirche hat sich dann sozusagen DDR-weit ausgebreitet und es gab eben auch, sagen, jährliche Koordinationstreffen, wo die Lesben auch ihre Themen eingebracht haben. Also ganz langsam sozusagen gab es hier auch eine Emanzipation der Frauen innerhalb der Schwulen- und Lesbenbewegung. Und das war, glaube ich, ein sehr schwieriger Prozess und das hat, der sagen, ein langer Weg gewesen ist, eben weil wir auch sehr patriarchal geprägt sind. Das sagen, glaube ich, da haben sich die DDR von den bundesrepublikanischen Schwulen gar nicht so sehr unterschieden.
Oder ähnlich. Also als wir 1973 die erste Pfingstdemo hatten, da sind wir ja als schwule Lehrer und als lesbische Lehrerin, die Lehrer waren auf die Straße gegangen, hatten so eine Kapuze uns aufgesetzt, um keine Auseinandersetzung vor Arbeits- oder Verwaltungsgerichten zu haben. Aber wir wollten zeigen, dass wir unterrichten und da waren Lesben und Schwule zusammen. Dann begann ja auch, dass es das Schulzentrum gegründet wurde, nachdem die HAW sich aufgelöst hat. Und da hatten wir auch noch teilweise das lesbische Aktionszentrum in der Kulmerstraße, das in der dritten Etage war, die Schulen waren in der vierten Etage, zusammengearbeitet, gemalert, gestrichen und. Und als es aber fertig war, hieß es, nein, wir sind jetzt, die Lesben sind für sich alleine und wir wollen mit den Männern nichts zu tun haben. Auf gewerkschaftlicher Ebene sehe ich, dass viele Frauen sich dann mehr der Frauenbewegung zugeführt hatten und ihre Rechte für Frauen unter dem Mantel von diesen Frauenvertreterinnen geführt haben und nicht mehr unter dem Zeichen Lesben. Von daher war die Zusammenarbeit zwischen lesbischen Frauen und schwulen Männern marginal, würde ich sagen. Und oftmals waren sie wesentlich weniger sichtbar, visibili, auch in Protest, sondern lebten mehr, also nach meiner Wahrnehmung, mehr im privaten Raum, hatten ihre privaten Netzwerke. So viele lesbische Kneipen gab es ja auch gar nicht. Gab die Begine und in der Kalkreuzstraße gab es ein, zwei Porell und 3-4 lesbische Kneipen. Gar nicht vergleichbar mit dem, was in der Weimarer Republik war. Und von daher, aber die schwulen Männer und also was hier die Subkultur angeht, dort hatten wir getrennte Welten.
Vielleicht noch ein Wort zur DDR. Da war eher, sagen wir, das Modell dann in den 80er Jahren, dass es sogenannte gemischte Kneipen gegeben hat. Also es gab, sagen, weniger rein schwule Kneipen, vielleicht bis auf von Berlin mal abgesehen, aber so landesweit waren das eher Kneipen, wo Lesben und Schwule auch gemeinsam gewesen sind. Die waren eben dadurch, dass auch, sagen, sexuelle Angebote in diesen Kneipen, dass es die nicht gegeben hat, wie Darkrooms beispielsweise, das ist erst eine sehr späte Entwicklung gewesen, sind das eher, sagen, Orte gewesen der Kommunikation. Und da war es durchaus gängig, wenn ich da an Leipzig beispielsweise denke, dass das Bars und Kneipen gewesen sind, wo Schwule und Lesben gleichermaßen vertreten waren.
Ja, ich meine, das ist ja auch, mit der Infrastruktur ist das ja auch nochmal Privilegien-Ding, ne? Also wenn Männer die ganze Zeit verdienen konnten, wenn sie in Ehen auch bestimmen konnten, ob Frauen Jobs annehmen dürfen oder ob sie ein eigenes Konto eröffnen dürfen, dann sind da natürlich auch nicht die strukturellen Voraussetzungen gegeben, dass man da dann groß irgendwelche Kneipen oder Orte aufmachen kann, was man ja heute auch noch sieht, dass es halt viel mehr Gay-Bars, Gay-Saunen und alles Mögliche gibt, als halt gemischte Orte oder zum Beispiel einschlägige Clubs, aber sozusagen, dass jetzt sich langsam so nachzieht. Lesbische Frauen waren aber ja auch sehr wichtig in der AIDS-Epidemie, weil gerade lesbische Frauen waren es oft, die dann solidarisch der queeren Community zur Seite gestanden haben. Wie habt ihr denn hier in Deutschland diese AIDS-Epidemie erlebt, Detlef?
Oh, durchstellig. Da kommen ja immer die Tränen gleich hoch, weil ganz viele Freunde gestorben sind. Ich habe leider Gottes auch viele Trauerreden halten dürfen und das war sehr, sehr bitter, was dort ausgelöst wurde und wie viel wunderbare Freundschaften ja durch AIDS beendet wurden. Und es stellte sich dann natürlich die Frage jetzt auch der Prävention. Wir waren ja Kämpfer und wollten dann auch die Stigmatisierung von Menschen mit HIV und AIDS entgegentreten und für solidarische Maßnahmen angreifen, insbesondere auch mit den Gewerkschaften. Und dort haben wir Veranstaltungen geführt, sowohl für den Lehrerberuf, dass wir sagen, hier muss AIDS-Aufklärung in den Schulen passieren, aber es darf nicht über Sexualität geredet werden und mit AIDS begonnen werden. Das ist ja auch fürchterlich, aber es muss mit Rahmen der Berliner oder deutschen AIDS-Hilfe Programme starten, um einfach hier Aufklärungsarbeit zu machen. Und wir als Schule Leber hatten natürlich wieder Angst, dass wir stigmatisiert werden, dass wenn man den Schülern, es gab ja Vorstellungen der Übertragung, dass man guten Tag sagen kann und möglicherweise von HIV infiziert wird. Da musste Aufklärung geleistet werden. Und da haben wir sehr viel Initiativen entwickelt, um hier Aufklärung zu leisten, um Prävention zu leisten.
Ja, diese Stigmatisierung, die hält ja auch bis heute an. Ich weiß noch, als ich mich bei meiner Mutter geoutet habe mit 26, war der erste Satz von ihr, ja, aber ich will nicht, dass du AIDS bekommst. Und ich war so, Mama, das ist nicht das, worum es beim Schwulsein geht. Und das kann ja auch in jeder anderen Gruppe sein. Aber das zeigt ja so ein bisschen, wie so Gedankenmuster auch so lange überstehen. Also ne, ob man jetzt das Bild der Sodomie und der Pädophilie nimmt, das aus ne, mit Errichtung des Paragraphen 175 im Deutschen Kaiserreich angefangen hat, über die NS-Zeit bis heute noch irgendwie in gewissen Kreisen verhärtet. Genauso ist es ja in dieser Entwicklung. Wie hast du das in der DDR wahrgenommen, Rainer?
Das ist eine völlig andere Entwicklung gewesen. Also als ich das erste Mal von HIV gehört habe, das muss ungefähr 1982 gewesen sein, 82, 83, war ich völlig ungläubig. Das war gerade so kurz nach meinem Coming-out. Es war mir dadurch, dass ich sozusagen auch naturwissenschaftlich einigermaßen ausgebildet bin, war mir das völlig unerklärlich, warum schwule Männer stärker von dieser Krankheit betroffen sein sollen als Heterosexuelle. Und als ich das dann herausstellte über die Infektionswege und es klar war, dass schwule Männer stärker betroffen sind, dann war natürlich sagen die Angst, sich zu infizieren, relativ groß. Aber paradoxerweise hat hier die Mauer sozusagen auch Gänsefüßchen als epidemiologischer Schutzwall gewirkt. Die Entwicklung in der DDR hat einen völlig anderen Verlauf genommen, was eine Reihe von Bedingungen geschuldet ist, unter anderem natürlich auch das fehlende, die fehlende schwule Subkultur, sagen die kommerzielle, wo auch viel Übertragung stattgefunden hat, aber auch die unterschiedliche Prävention. Wenn wir uns nur mal die Zahlen vor Augen führen, zum Zeitpunkt der Wende gab es in der DDR 55 nachgewiesene positive HIV-Tests, während in der Bundesrepublik 6.500 gewesen sind. Das sind Unterschiede gewesen, sozusagen, die sich auch auf die Lebenswirklichkeit von Lesben und Schwulen natürlich ausgewirkt haben, insbesondere natürlich von schwulen Männern. Also da war der Umgang mit Sexualität auch relativ sorgloser. Und die Prävention, die ja in der Bundesrepublik dann relativ schnell an Fahrt aufgenommen hat, insbesondere nach 1985, gerade Rolf Rosenbrocks Buch AIDS kann schneller besiegt werden oder dann Rita Siegmuths Unterstützung insbesondere der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei der Prävention gegen HIV und AIDS, die ja sehr auf die Aufklärung der hauptbetroffenen Gruppen gezielt hat, war das in der DDR ja völlig anders. Da ist ja sagen nach einem alten Prinzip, mit dem man Geschlechtskrankheiten bekämpft hat, die sogenannte Infektionskettenforschung, ist man daran gegangen, sozusagen die DDR-Bevölkerung durchzutesten. Die DDR war also eine Bevölkerung, die am stärksten durchgetestet gewesen ist, obwohl die Inzidenz, also die Wahrscheinlichkeit, dass HIV-positive Testergebnisse ausfallen, relativ gering gewesen ist. Ein völlig Paradoxon. Und gleichzeitig gab es sozusagen nahezu keine zielgruppenspezifische Aufklärung von schwulen Männern. Und das ist dann ein Punkt gewesen, der uns als Schwulengruppen dann sehr angeregt hat, auch aktiv zu werden, nämlich Prävention unter schwulen Männern zu leisten. Und da gab es dann eine deutsch-deutsche Zusammenarbeit, wo wir dann sozusagen auch Referenten und Aufklärungsmaterial aus der Bundesrepublik sozusagen in die DDR versucht haben einzuschleusen und zu bekommen. Und innerhalb der schwulen Gruppen gab es dann auch sozusagen eine Aufklärungsarbeit. Wie effektiv die gewesen ist, eine ganz andere Frage. Aber es gab eben sozusagen keine zielgruppenspezifische Prävention für schwule Männer, von Drogengebrauchern ganz abgesehen, die ja in der DDR ohnehin marginalisiert gewesen sind.
Rainer hat ja gerade gesagt, in Ostdeutschland war das nicht so flächenmäßig verbreitet und hat ja dann die Punkte aufgeführt, woran es hätte liegen können. Aber für dich persönlich, wo du ja auch sagst, dass du auch in deinem Freundeskreis sehr stark betroffen war, ne, und dass du da Menschen verloren hast. Also ich versuche gerade nachzuempfinden, wie ich mein Leben danach gelebt hätte. Wie strukturiert sich sowas um? Was verändert sich dann? So, wie hast du darauf reagiert, als das dann so ja um sich gegriffen hat und das dann so bewusst einem geworden ist?
Ja, ich bin in der Hinsicht in der privilegierten Situation, dass ich seit 46 Jahren eine monogame Beziehung mit meinem Mann führe und von daher ich diese Angst für mich selbst nicht hatte, positiv mich anstecken zu können. Und von da ging anderen Freunden natürlich anders, die ABD, häufig wechselnden Geschlechtsverkehr hatten oder keine feste Beziehung hatten und keine monogame Beziehung, wer offene Beziehungen lebte, das gab es ja auch, die waren natürlich wesentlich stärker davon betroffen. Ich wollte nur noch mal sagen, auch die Stigmatisierung jetzt hier gerade von schwulen Männern ist ja auch bezeichnend. Ich bin von meiner Gewerkschaft gesandt worden als Abgeordneter zu einer Welt-AIDS-Konferenz der UNESCO in Paris. Und da ging eine Woche lang, wurde immer gesagt, ja, wir müssen Menschen mit HIV und AIDS dürfen nicht diskriminiert werden. Und es tauchte in keiner Weise irgendwie mal das Wort Homosexualität auf. Und natürlich haben wir Delegierten, die aus den USA, aus Kanada, aus Nordeuropa, Australien, Neuseeland kamen, man erkannte sich und sagten, na, bei uns sind es ja überwiegend schwule Männer, die überwiegend sich mit HIV infiziert. Und von daher muss die Aufklärungsarbeit auch anders sein als jetzt für den anderen Teil der Bevölkerung. Während in Afrika und Südamerika sah die Situation ein bisschen anders aus. Und dann haben wir uns, also die schwulen Vertreter aus den eben genannten Ländern, zusammengetan und sagen, wir wollen jetzt mal einen Antrag stellen, dass wir auch in der Endresolution, die dann verabschiedet wurde, einbezogen wird, der Kampf gegen die Menschen, gegen die Diskriminierung von Menschen mit HIV und AIDS, muss aber auch gleichzeitig den Kampf gegen die Diskriminierung von Homosexuellen beinhalten. Und das war Sprengstoff. Das war Sprengstoff für die gesamte Konferenz, weil insbesondere die afrikanischen Delegierten sagten, nein, mit uns nicht. Und damals gab es noch die Sowjetunion. Auch die Vertreter aus der Sowjetunion sagten, nein, das ist unmöglich. Und wir können uns hier nicht für schwule Männer einsetzen. Also das war, und dann hat man nachher eine sibyllinische Formulierung gefunden, so dass beide Seiten damit leben konnten. Aber es drohte quasi, wenn man das Thema Schulendiskriminierung mit einbeziehen wollte, zur Spaltung des Kongresses.
Weißt du noch, wann das war?
Ich glaube 85 in dem drin.
Das ist gerade die Zeit, wo die Ottawa-Charta verabschiedet wurde. Und das ist ja sagen die Charta, wo es nämlich genau um die zielgruppenspezifische strukturelle Prävention geht. Und das ist die Geburtsstunde des neuen Public Health Modells.
Wenn man da nochmal reinschaut, also das kann ich mir vorstellen, dass natürlich in verschiedenen Ländern der Welt, ich meine gerade die westliche Welt war ja gerade erst dabei, sich in der queeren Frage zu liberalisieren. Da war das ja in anderen Teilen der Welt noch nicht so. Da kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall auf so einer Konferenz, das gleichzuziehen mit so einer unterschiedlichen Lebenswelt, das da für Sprengstoff sorgt. Man kann im Endeffekt sagen, da gibt's schon einen großen Unterschied zwischen Ost und West. Und ich habe nämlich bei dir, Rainer, als du das vorhin erzählt hast, auch überlegt, wenn die DDR so eine gut durchgetestete Gesellschaft war, glaubst du, da liegen vielleicht auch so gewisse Ursprünge, warum heute ja gerade in Ostdeutschland auch so Corona so ein heikles, prekäres Thema ist, weil halt damals aus der DDR-Sozialisierung so ein Zwang vom Staat da schon immer vorausgesetzt war, so ein bisschen?
Nee, ich würde da keine Parallele sehen. Also zumindest, ich habe darüber noch nicht nachgedacht, aber das läge für mich nicht auf der Hand. Im Gegenteil, also ich glaube, dass man da ziemlich in dieser Zeit ziemlich froh war darüber, dass der Staat einem im Grunde nochmal die Entscheidung abgenommen hat. Auch sagen, sich zu auseinanderzusetzen mit Lebenswelten schwuler Männer im Kontext von HIV und AIDS. Es gab im Grunde ein Präventionsmaterial, und das war eine Broschüre von Nils Sönnigsen, AIDS, wie kann ich mich schützen?
Ich meine gar nicht jetzt spezifisch auf die queere oder schwule Perspektive gesehen, sondern allgemein. Weil so, wenn ich überlege, meine Mutter hat mir auch erzählt, naja, da gab es halt Impfungen, die musstest du halt machen. Und ne, man hatte da ja nicht so viel sozusagen Freiheiten, wie es das heute gibt. Und dass vielleicht deswegen so Ressentiments von daher immer noch bestehen, wenn der Staat dann sagt, hier so und so musst du dich gesundheitlich, also da nimmt man Freiheiten weg, um das und jenes zu machen.
Ich habe dein Argument verstanden. Ich glaube dennoch, dass es nicht der Fall ist. Also das, ich glaube nicht, dass das daher rührt. Ich denke vielmehr, dass man damals schon sehr dankbar dafür gewesen ist, dass der Staat solche Entscheidungen der Person, dem Einzelnen, abnimmt. Und ich habe da keine oppositionelles Denken dagegen empfunden. Ich glaube, das ist die gegenwärtig diese Opposition gegen Covid und gegen die Tests von Covid und die die Immunisierung. Ich glaube, das hat andere Ursprünge.
Kommen wir jetzt mal in die Gegenwart. Wir haben ja eine von mir aus gesehene sehr oberflächliche, sehr stereotype Community als schwule Männer, sage ich mal, die sehr auf Oberflächlichkeiten bedacht ist. Und ich setze mich immer mal wieder mit Altern und Queerness auseinander und denke mir immer so, wie ist das eigentlich, wie kann man eigentlich gut sozusagen altern in der queeren Community? Weil ich jetzt ja schon merke, also ich weiß, als ich so 25 war oder so, hat man von Männern über 30 als Gammelfleisch geredet und sowas. Und ich war so, es ist schon irgendwie krass und herabwürdigend, wie wir eigentlich da miteinander umgehen. Wie nehmt ihr das eigentlich wahr? Macht man sich davon irgendwann frei oder trifft es einen eigentlich immer noch?
Sehr kokett zu sagen, Alter interessiert mich nicht, das stimmt nicht. Natürlich merkt man, dass der Körper älter wird. Es ist natürlich eine Frage, und ich glaube, das ist etwas wie, hat was mit dem Älterwerden zu tun. Ich weiß nicht, ob das ein, sozusagen, wie kann man sagen, ein vorauseilender Gehorsam ist, dass man sich diesen Situationen nicht mehr aussetzen möchte. Aber mich interessiert im Grunde die schwule Szene im Sinne auch, sagen, von einem schnellen Sex eigentlich nicht mehr, sodass die Gefahr der Ablehnung und der persönlichen Niederlagen eine, sagen wir, relativ geringe ist. Das war in meinen 20er und 30er Jahren anders. Da bin ich schon sehr unterwegs gewesen, aber das ist etwas, was mit meiner Lebenswelt heute ganz wenig zu tun hat. Es hat weniger damit zu tun, dass ich verheiratet bin mit meinem Partner, als vielmehr, dass ich das Bedürfnis nicht mehr habe. Und gut, ich glaube, als ich 20 und 30 war, wie du, glaube ich auch, dass das sozusagen eine Angst ist, die man hat. Aber ich denke, mit dem Älterwerden gibt sich das. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Detlef, aber mich tangiert das eigentlich relativ wenig.
Also warte kurz, ich finde das voll spannend, weil ich habe nämlich gerade drüber nachgedacht, weil du hast gesagt, dich tangiert das relativ wenig, weil du dann irgendwann raus sozusagen dich sozialisiert hast. Aber ich merke ja immer noch zum Beispiel auf den Dating-Apps, wenn da ältere Herren einem schreiben und dann sagt, du bist halt so 40 Jahre älter als ich. Guck mal, in welcher Lebenswelt, wenn das auf meinem Profil irgendwo stehen würde oder so, ist ja auch okay. Es gibt ja auch genug Leute, die das mögen. Aber wenn das nicht so ist, dann hat man sich halt, ist man dann teilweise auch so, wenn man Nein sagt oder und das auf eine höfliche Art und Weise macht und nicht versucht, einfach Leute zu ignorieren, dann wird man halt auf der anderen Seite dann beleidigt oder beschimpft oder irgendwas kommt dann raus. Und ich denke mir, das ist ja auch so ein Erzeugnis, wie auf diesen Dating-Apps miteinander umgegangen wird, weil du irgendwann so frustriert bist, weil ich glaube, das ist so ein Abwehrmechanismus, dass du versuchst, wieder so ein bisschen ja Hochwasser zu gewinnen. Und das ist dann eigentlich die einzige Möglichkeit, sozusagen da rauszugehen aus diesem Milieu und zu sagen, okay, vielleicht gibt's ja auch andere Arten, sich zu treffen oder man muss da drüber stehen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass halt selbst in meinem Alter ist, dass du sagst, okay, du bist irgendwann gefrustet und man hat eine kurze Zündschnur. Aber wenn man älter wird, wird es ja wahrscheinlich noch krasser um eine Ecke. Vielleicht kannst du dich ja darauf beziehen, Detlef.
Also ich habe dort immer schon in jungen Jahren eine andere Einstellung dazu gehabt. Dieser Jugendfetisch, der war auch zu meiner Jugendzeit schon greifbar. Aber ich hatte dann also meine Lebensphilosophie, wir werden jeden Tag älter und schöner, du musst nur dran glauben. Und ich denke, dieser Junge, man wird 30, man wird 40, um Gottes Willen, und zählt nicht mehr auf dem Markt. Das hat mich also nie nie irgendwie persönlich berührt, sondern sage, das ist eine Lebensrealität, die ist so und ich lebe gerne, ich engagiere mich gerne und all das, was ich gemacht habe, so in meinem Leben bisher, wo ich mich engagiert habe, war dann ja auch im Personalrat, in der Rechtsschutzstelle meiner Gewerkschaft, in den Schulen Lehrergruppen, habe die Pfingstreppenschule Lehrer organisiert und wenn ich dort was von meiner Lebens- und Berufserfahrung abgeben kann, an jüngere Menschen, dann finde ich das sehr gut, so wie deine Einleitung ja hier war, dass du wissen willst, wie man als Schule auch alt werden kann, dass sich das beschäftigt. Und finde ich, blicke ich zurück, wenn ich mich auch als Pensionär noch weiter engagiert habe im Schulenmuseum. Dort habe ich Führung für Schulklassen gemacht. Ich habe mich engagiert im Vorstand, also als ich pensioniert war, auch war ich noch über 10 Jahre lang in der Schulenberatung Berlin und habe mit durchgesetzt, mit der Vorstandsarbeit, dass der Lebensort Vielfalt in der Niebuhrstraße und der Lebensort Vielfalt am Südkreuz realisiert werden konnte. Und ich habe ein Gespür dafür, ob die jungen Leute sagen, mein Gott, Mücke, nur zieh dich doch mal endlich zurück und geh mal aufs Altenteil. Mach doch den Jüngeren frei. Ich sorge dafür, dass es den Generationenwechsel gibt, überall auf allen Gebieten, sowohl im Schulenmuseum als auch in der Schulenberatung, als auch in der Schulenlehrergruppe. Aber ich kriege noch eine hohe Wertschätzung über das, was ich in meinen Schulenaktivitäten im Leben bereicht habe. Und das, ja, gibt mir weiterhin Kraft. Ich sag mal, jetzt zum 47. Mal organisiere ich mit anderen, mit jüngeren Kollegen, das 47. Pfingsttreffen Schule Lehrer in der Akademie Waldschlösschen in Göttingen. Und da denke ich immer, das ist ein Jungbrunnen für mich, wenn ich noch mit jungen Kollegen sprechen kann, wertgeschätzt werde. Und von da habe ich keine Bange von dem Altwerden.
Aber das ist ja sympathisch, dass du auch jemand bist, der sich sozusagen von so Ämtern auch dann irgendwann verabschiedet und dann Generationenwechsel vorbereitet. Das ist ja das, was man jetzt diesem Klischee-alten weißen Mann immer vorwirft, dass das halt nicht passiert. Und vielleicht ist das auch was anderes. Und das, was ich aber gerade aus deiner Nachricht mit rausnehme, ist so dieses, und ich glaube, das passiert schon auch in meinem Alter so, dass ich bei manchen queeren Männern das Gefühl habe, dass, also das Einzige, was sie halt so ein bisschen haben manchmal, ist so diese Aufmerksamkeit, die sie halt über dieses Dating bekommen, über schnellen Sex, über eine Perspektive. Und ich glaube, das werde ich mir zu Herzen nehmen, dass man halt einen Aktivismus, ein Engagement hat, andere Bereiche hat, in denen man sich Wertschätzung holt, weil dann trifft einen das vielleicht nicht so doll, was auf diesen Apps so passiert. Das war sehr schön. Rainer, was würdest du noch sagen?
Ich glaube, das ist ein Schreckbild, das ist ein Stereotyp, der alte, einsame, vereinsamte, schwule Mann, der unattraktiv ist. Ich glaube, das ist, geht voll an der Lebensrealität vorbei. Ich denke, wenn man, sagen, in Freundeskreisen lebt, wenn man stabile, sagen, nicht nur Partnerschaften, sondern eben gerade einen stabilen Bekannten- und Freundeskreis hat, in dem man sich aufgehoben fühlt. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist und eigentlich viel wichtiger ist, wenn man älter wird, eben gerade als der schnelle Sex. Das ist, glaube ich, etwas, was einem möglicherweise auch ein Stück die Angst davor nimmt. Also der alte Schwule, der Einsame, ich kriege das eher ein Schreckbild, das uns irgendwie allen durch den Kopf geistert. Älter zu werden muss nicht automatisch heißen, vereinsamt zu sein, sondern ein Beispiel, und das finde ich vielleicht wichtig als Abschluss, ist tatsächlich für mich auch die ehrenamtliche Arbeit und die solidarische Arbeit. Und das ist etwas, und jetzt will ich mich überhaupt nicht beklagen über nachwachsende Generationen, die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit ist gerade unter jungen, überhaupt in der jungen Generation, glaube ich, nicht mehr so verbreitet und so selbstverständlich.
Da kann ich dir gleich reingrätschen, stimmt nicht. Die Statistiken sprechen entgegen.
Das ist, das nimmt mir wenigstens noch mal mein Stereotyp, was ich halte von der Generation. Also vielen Dank für den Hinweis.
Du hast das ja gerade, glaube ich, auch nochmal richtig gesagt. So, man muss sich halt Netzwerke aufbauen. Und wenn man so strukturell schaut, dann gibt's ja auch diese popkulturelle Bewegung von Loneliness, also Male Loneliness Epidemic, also männlicher Einsamkeit sozusagen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann man diskutieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass Männer in diesem patriarchalen System nicht so gut gelernt haben oft, so diese Gruppen sich aufzubauen oder ein stabiles soziales Netzwerk, in dem man auch viel über die Umgebung spricht. Und das kann natürlich sein, dass gerade queere Menschen als diskriminierte Gruppen das vielleicht doch anders geschafft haben, miteinander in Kontakt zu treten, weil vielleicht diese Männlichkeitsbilder manchmal auch so ein bisschen ausgehebelt wurden. Da werde ich auf jeden Fall noch eine Weile drüber nachgehen. Aber jetzt kommen wir mal ganz zum Schluss. Die letzte Kategorie, das ist nämlich Utopie is Now. Und da würde ich von euch einmal gerne wissen, welche Lehren zieht ihr aus eurer Geschichte für mehr Verständnis und Solidarität in der queeren Kampf um Gleichstellung zwischen Ost und West?
Da ich denke, wichtig ist es, Freundschaften zu pflegen und auch ein Bezugsfeld zu haben mit anderen Menschen. Und da muss man auch initiativ werden und Energie reinstecken. Und das finde ich Netzwerkarbeit, Rainer hat es gerade gesagt, viele meiner Kontakte habe ich ja auch durch die politische Arbeit bekommen und kenne ganz, ganz viele Leute aus verschiedensten Bereichen, aus dem kulturellen Bereich, aus dem politischen Bereich, aus dem sozialen Bereich, und die müssen gehegt und gepflegt werden. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, mein Ratschlag, sich, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Interessen er hat, ob er in einem schwulen Sportverein sich engagiert oder in anderen, in der schwulen Community. Gibt so viel Angebote, ob ich im Chor singe oder. Aber das wäre wichtig, weil man dann auch Kontakte zu anderen bekommt und pflegt. Und das sind dann Kontakte, die jetzt nicht nur auf der sexuellen Ebene ist. Wenn es stattfindet, ist es auch schön. Aber wichtig finde ich auch, ein soziales Bezugsfeld zu haben und Freunde, die man auch um Unterstützung, wenn man in irgendeiner Krisensituation möglicherweise ist, sich Hilfe holen kann oder eine Selbstverständlichkeit ist, von Freunden unterstützt zu werden.
Danke dir für die Worte. Rainer, was für Lehren ziehst du denn aus der vielen Geschichte aus Ost und West?
Ich würde vielleicht sogar noch weiter zurückgehen, nochmal in die Weimarer und die Kaiserzeit. Was ich erlebe, wir leben ja sagen, heute kaum noch in der Schwulen oder reden kaum noch von einer schwulen Bewegung, sondern eher von einer LGBTQ-Bewegung, von einer queeren Bewegung. Und ich finde, das ist schon ein bisschen eine Verkleisterung, was wir da betreiben. Wir hatten vorhin von dem Patriarchat, der auch in der schwulen Bewegung gesprochen. Und ich glaube, dass sehr viel von dem, was wir heute als queer und LGBTQ bezeichnen, eigentlich sozusagen immer noch sagen von dieser Hegemonie der schwulen Männer lebt. Und was mir ganz wichtig ist und deshalb sozusagen dieser lange historische Rückgriff ist, dass das sozusagen nicht nur eine Worthülse sein soll, sondern dass irgendwie stärker eine gelebte Solidarität sein soll zwischen eben gerade sagen auch innerhalb oder unter den schwulen Männern, aber auch insbesondere mit Trans-, Inter- und Agender-People, also mit Personen, die sich als non-binär verstehen. Also inwiefern sozusagen sind wir als schwule Männer, inwiefern lassen wir das zu, dass ganz andere sexuelle und geschlechtliche Lebenskonzepte gleichberechtigt von uns anerkannt werden. Und ich denke, da haben wir schon, wenn wir über uns nachdenken, einen ziemlichen Nachholbedarf. Und schon wenn ich an die Transfeindlichkeit innerhalb der schwulen Bewegung denke, hier wünschte ich mir sagen ein stärkeres, ja, gelebtes Solidaritätsbewusstsein außerhalb des bunten CSD, der einmal im Jahr stattfindet.
Vielen Dank für eure tollen Worte, Rainer und Detlef. Danke, dass ich heute so viel von euch lernen dürfte. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder bei irgendeiner Veranstaltung. Wünsche euch erstmal einen schönen Tag.
Ja, danke für die Einladung und tschüss.
Auch ich sage herzlichen Dank für dein Engagement und wünsche dir für dein Leben. Ja, nur viel Spaß und Lebenslust.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Mauerecho zugehört habt. In diesen, ja, sehr beunruhigenden Zeiten sollten wir nie vergessen, in die Geschichte zu schauen, um uns daran zu erinnern, wie hart und bitter Rechte erkämpft werden mussten. Gerade jetzt, wo wir befürchten müssen, dass, ja, rechte Kräfte diese Rechte wieder zurückdrehen wollen. Auch nächste Woche dreht sich's ein bisschen darum, denn wir sprechen anlässlich der Erinnerung an die Reichskristallnacht am 9. November mit Meron Mendel und Marion Brasch über jüdische Geschichte im geteilten Deutschland. Wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt das gerne durch Liken, Teilen, Bewerten mit 5 Sternen. Eure Kritik ist natürlich auch willkommen. Schreibt uns einfach an mauerecho@taz.de. Ein großer Dank geht an unseren Cutter Daniel Fromm und unsere Redakteurin Marie Eisenmann für ihre tolle Arbeit. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.